Herzlich willkommen, Freundinnen und Freunde des gepflegten Dissenses. Heute an den Mikros bei der Dissenspflege für euch, wie immer, Andreas.
Und Sebastian. Und Andreas.
Sebastian, ich habe gleich, bevor wir loslegen, eine Frage an dich. Und zwar, jetzt geht ja der Frühling los.
Ja.
Und ich wollte dich fragen, ob du schon Urlaubspläne hast. Also, einfach ja, nein, die Frage geht noch weiter.
Die Frage, okay.
Hast du denn schon Urlaubspläne für den Sommer?
Ja, habe ich.
Okay, also könnten dich deine oder eure Wege auch nach Bergamo führen in Italien? Er lacht. Wenigstens kannst du wieder lachen, Sebastian, wenn ich das Wort Bergamo sage.
Ja. Du spielst auf die jetzt ja auch, die hatte ich schon fast wieder verdaut, seitdem ist ja schon wieder, sind ja schon wieder andere Dinge passiert. Du spielst auf die herbe Niederlage meines BVB bei Atalanta Bergamo an, ne?
Ja, und noch dazu ist jetzt der Gegner von Atalanta Bergamo FC Bayern.
Ja.
Jetzt dachte ich mir, als ich das so gesehen und gehört habe, so, oh, wie geht's jetzt dem Sebastian? Er muss ja eigentlich ziemlich einen Groll auf Bergamo haben. Aber als BVB-Fan kann man ja auch nicht jetzt zu Bayern halten und denken, dass die Bayern siegen sollten da in dem Spiel der Champions League. Also ich frage mich, wirst du irgendwann heuer vielleicht nach Bergamo fahren?
Nee, nach Bergamo werde ich nicht fahren.
Okay. Okay,
aber einfach, weil ich wahrscheinlich in einer ganz anderen Richtung im Urlaub unterwegs bin. Sonst hätte ich das, kann ich sozusagen Privates und Fußballerisches trennen.
So, sehr gut. Okay. Ja, aber das ist jetzt ja für einen Fußballfan schon eine ziemliche Herausforderung, oder? In der Konstellation. Also
ich bin da tatsächlich insofern ambivalent, dass ich mir jetzt fast denke, dann ist es fast besser, dass wir es nicht geschafft haben. Das ist natürlich, ich hätte lieber, also es stand ja fest, dass der Gegner entweder Arsenal oder Bayern wird, die bis dato zwei mit Abstand besten Mannschaften in der Champions League. Das gab es schon öfter, da sind sie dann trotzdem ausgeschieden. Aber erstmal die mit Abstand besten Mannschaften bisher in der Saison. Trotzdem hätte ich lieber gerne dann Arsenal gehabt. Der Gedanke ist natürlich trotzdem Quatsch, weil, glaube ich, alleine der Verlust durch das Nichterreichen dieser Runde 11 Millionen Euro beträgt. Das heißt, auch dann gegen die Bayern oder auch Arsenal auszuscheiden, hätte trotzdem einen Haufen Geld für den BVB bedeutet.
Und wir wissen ja, Sebastian, seit unserer Sportfolge, also hört die gern nochmal nach, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es geht im Fußball ja hauptsächlich um Geld. Oder war das das Ergebnis?
Ja, leider, ne, auf der anderen Seite. Aber die Diskussion führen wir jetzt nicht nochmal. Nein, also ich werde nicht nach Bergamo fahren.
Okay, also gut.
Aber ich habe auch nichts gegen die Stadt Bergamo.
Ja, genau. Nur gegen den Fußball dort.
Ja, aber heute machen wir was anderes, oder?
Heute machen wir was anderes, genau. Auch wenn wir gerne über Fußball reden würden. Du machst es ja und vielleicht kann man an der Stelle nochmal auf deinen Nebenpodcast hinweisen, in dem du ja auch die aktuellen Spiele diskutierst und diskutiert hast und wie sagt man, dein Leid mit uns geteilt hast.
Ja, die aktuelle Folge, in dem es auch um Bergamo geht, ist gerade erst draußen seit Dienstag, also hört doch gerne mal rein beim Pöhlerfunk. Da bespreche ich das alles mit dem lieben Wolfram.
Genau, Grüße gehen raus an den Wolfram und hört euch den Pöhlerfunk an. Aber wie du gesagt hast, Sebastian, heute wollen wir etwas anderes machen. Ich würde gern an eine frühere Folge anschließen. Da haben wir uns nämlich mal über Gleichheit und Gerechtigkeit Gedanken gemacht. Hört gerne rein und mir ist da in Erinnerung geblieben und hat mich seitdem so ein bisschen beschäftigt, deine Meinung, die du damals geäußert hast, Sebastian, dass Gerechtigkeit doch sowas erfordert, wie alle Menschen müssen ein bestimmtes Maß, ein bestimmtes Level an Gleichheit, an Wohlstand erreicht haben. Und Umverteilung ist erlaubt in dem Maße, wie eben Menschen dieses Level dann erreichen können. Und ich fand es eigentlich ganz interessant, aber dachte, das trifft noch nicht den Punkt. Es gibt nämlich jetzt eben eine Theorie, mit der ich mich auch mal viel beschäftigt habe, die diese Grenzschwellenidee, ja, also alle Menschen müssen so eine Grenzschwelle erreichen und das müssen wir sicherstellen in unserer Politik, dann ist Gerechtigkeit hergestellt, die diese Grenzschwellengleichheit genauer bestimmt. Und um diese Theorie, da soll es heute gehen. Es ist nämlich die Theorie oder die Philosophie des sogenannten Neorepublikanismus oder des Civic Republicanism. Und der versteht Gleichheit ja nicht nur als Grenzwert, sondern vor allem versteht er darunter ja Schutzmechanismen, die das Verhältnis der Menschen untereinander genauer bestimmen sollen. Und ganz grundlegend in dieser Philosophie ist ein bestimmtes Verständnis von Freiheit, das wir uns jetzt gleich mal näher anschauen.
Ja, Andreas, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, du hast mich da in Teilen missverstanden oder ist nicht mehr ganz richtig in Erinnerung. Denn mir ging es ja nicht primär um ein gewisses Maß an Wohlstand, sondern, und ich glaube schon, das ist ein entscheidender Unterschied, um die ausreichende Ermöglichung von Bedingungen menschlichen Wohlergehens und menschlicher Freiheit. Na? Mhm. Das wollte ich nur mal vorneweg sagen. Ich weiß nicht, ob dann dein Punkt da immer noch zieht.
Ja, gut, dass wir drüber geredet haben. Ja. Tatsächlich habe ich da... habe ich das so abgespeichert tatsächlich, aber ich glaube, das ist auch mit ein Grund dafür, dass ich dem jetzt nochmal gern nachgehen wollen würde und vielleicht kommen wir ja da nochmal zusammen. Du hast jetzt gerade Freiheit genannt. Mhm. Was ist denn für dich Freiheit? Oder ja, was verstehst du darunter? Was kann man darunter verstehen?
Ja, nee, also erstmal würde ich da natürlich die Intuitionen drunter verstehen, die man normalerweise, denke ich, auch mit dem Begriff der Freiheit oder mit dem Wort der Freiheit verbindet, ne? Also einerseits besteht Freiheit natürlich darin, ganz einfach ungehindert das tun zu können, was man eben tun möchte, ne? Also ohne Einschränkungen von außen, ohne eben daran behindert zu werden. Also sowas, was man dann auch als negative Freiheit bezeichnet, ne? Das ist der eine Aspekt und der andere ist vielleicht sowas wie, dass Freiheit auch darin bestehen kann, sie zum Beispiel sich selbst zu verwirklichen. Ja, also noch über bloße negative Freiheit und ungehindert das tun zu können, was man möchte, mit diesem Fokus auf die Nichtbehinderung hinausgehend sich selbst eben verwirklichen zu können. Das, was man dann gemeinhin als positive Freiheit bezeichnet. Ich glaube, das wären erstmal so die zwei Aspekte, die ich damit verbinden würde. Natürlich kann man da noch jede Menge mehr dazu sagen, aber im Kern ist es, glaube ich, das.
Ja. Mhm. Und das ist ja eigentlich eine ganz klassische Unterscheidung auch, die auf nicht zuletzt Isaiah Berlin zurückgeht, negative und positive Freiheit. Ich hatte gehofft, dass du das sagst, weil ich glaube und habe die Befürchtung, dass wir nicht sagen das ganze Bild einfangen oder den Begriff, die Idee von Freiheit sozusagen in seiner Gänze erfassen, wenn wir jetzt in diesem Spannungsfeld von positiver Freiheit uns aufhalten. Und ich glaube, da schließt sich eben direkt dann an eine Idee, die Philosophie des Neorepublikanismus stark macht. Und ich will da ein Beispiel nennen. Und ich finde das ziemlich überzeugend. Mir hat das Beispiel mal geholfen zu sagen, okay, da fehlt was sozusagen. Und ich glaube, das ist das, was da fehlt, ist genau das, was ich gern sozusagen an diese Grenzschwellendebatte reinbringen wollen würde und habe immer gedacht, das ist verkürzt, wenn wir da nur von materiellem Wohlstand oder materieller Gleichheit dann irgendwie sprechen.
Ja, das würde ich auch nicht, aber das ist nochmal ein anderes Thema.
Genau. Jetzt, was da fehlt, kann man vielleicht an einem Beispiel deutlich machen. Wir können uns ja vorstellen, dass sagen negative Freiheit, wie du es gerade beschrieben hast, irgendwie wie so eine Art Tür ist, die, durch die ich gehen will, und die muss offen sein.
Ja.
Also
ja.
Eine geschlossene Tür darf mich nicht daran hindern, jetzt da eben da durchzugehen, durch diese Tür.
Ja. Ja,
sozusagen Freiheit ist dann negativ, liegt dann vor, wenn diese Tür eben offen ist. Und was wir tun müssen so in unserer Welt und in der Politik und überhaupt, ist, Türen zu öffnen, ja, damit Leute eben durchgehen können.
Ja.
So, das wäre der eine Aspekt. Und dann haben wir aber ja nochmal die Idee der positiven Freiheit. Da würde man vielleicht sagen, ja, aber es reicht nicht nur, dass Türen offen sind, sondern es muss auch verschiedene Türen geben, dass ich eben auswählen kann. Ja, und die müssen alle offen sein. Die müssen da sein. Ich muss durchgehen können, damit ich auswählen kann und irgendwie, ja, also links und rechts und dahin und dorthin gehen kann. So. Und jetzt ist aber doch der Punkt, dass die Offenheit der Türe, die muss so sichergestellt sein, dass niemand kommen kann und, wenn er gerade lustig ist, die Türen auch wieder schließen kann. Oder eine von den zwei Türen, oder wenn es mehrere sind, eine oder nur eine offen lassen kann. So. Also es darf in anderen Worten keinen Türsteher geben, der nach Gutdünken, sagen, unabhängig von irgendwie von dem, was ich gern möchte, oder von meinen Wünschen, und ich rede es nicht nur von meinen allein, sondern sagen wir von unseren allen Wünschen, die Tür auf und zu machen kann, sozusagen. Und wenn es solchen Türsteher gibt, ja, und die Türen aber offen sind, dann liegt, glaube ich, auch Unfreiheit vor, weil es ja jederzeit, wie bei so einem wohlmeinenden Diktator, das ist so eine Figur, ja, der es aber jetzt gerade wohl meint, aber der einfach Türen schließen kann, wenn ihm danach ist oder wenn er irgendwie denkt, ohne eben Rücksicht auf mich oder auf uns nehmen zu müssen. So. Und wenn dieser Türsteher existiert, dann werden wir, sagen, im Sprachgebrauch der Philosophie des Neorepublikanismus beherrscht. Oder der Fachbegriff ist Domination, sozusagen. Und Freiheit besteht eigentlich darin, in Non-Domination, in Nicht-Beherrschung. Republikanismus, das muss ich vielleicht noch sagen, hört sich jetzt so an, als würden wir hier, wir haben uns auch so gegen Trump und so hier auch positioniert, als würden wir hier jetzt doch US-Politik machen. Die Philosophie des Republikanismus oder Neorepublikanismus hat nichts mit den US-parteipolitischen Republikanern zu tun.
Oder auch den Deutschen. Auch
nicht, ja, genau, noch schlimmer.
Ja, ja. Weiß ich nicht, genau, ob die noch schlimmer waren, aber ja, inzwischen.
Ja, gut, anderes Thema. So, aber das muss man vielleicht nochmal sagen, sozusagen, das ist eine Philosophie, die ganz, ganz alt ist, die auch auf die Römische Republik zurückgeht und dann in der frühen Neuzeit eine Hochkonjunktur erfuhr und jetzt auch im 20. und 21. Jahrhundert. Und das ist eben die Idee, die da dahinter steckt. Und die finde ich wirklich, also dieses Bild auch des Türstehers hat mir die Augen geöffnet und sagen, ja, da ist was dran irgendwie.
Ja, also erstmal, weil du das gerade nochmal gesagt hast, ne, es ist schon faszinierend, wie man dann mit bestimmten Begriffen oder Wörtern kulturabhängig dann eben Dinge konnotiert, ne? Also eben, wenn wir im Deutschen von Republikaner oder Republikanismus sprechen, dann wird es irgendwie erstmal ganz komisch, ne? obwohl es mit den Dingen, an die wir da so denken, gar nichts zu tun hat. Aber das nur so. Ich verstehe den Punkt, ja, des Türstehers. Ich frage mich da halt immer, ob das tatsächlich, also zwei Varianten, ob das tatsächlich noch etwas zum Verständnis von Freiheit als positiver oder vor allen Dingen negativer Freiheit etwas dazu tut, ja. Weil auch wenn du von eben Domination, von Beherrschung sprichst oder dann im positiven Sinne eben von Non-Domination, dann klingt es für mich primär eben nach einem Aspekt negativer Freiheit, der hier ermöglicht wird. Ja, also ich soll nicht daran gehen, ich soll ungehindert entscheiden und handeln dürfen, in dem Falle eben durch welche Freiheitstür ich gehe. Ja. Das heißt, da ist für mich schon mal die erste Frage, ist das eigentlich wirklich eine Ergänzung und obendrauf eine notwendige Ergänzung zu diesem von mir vorher ganz kurz skizzierten Freiheitsbegriff oder dieser Unterteilung in negative und positive Freiheit? Und der zweite Punkt, der mir jetzt aber gerade noch kam, wenn es das ist, dann glaube ich, dass der Kernpunkt gar nicht darin besteht, sozusagen den Freiheitsbegriff also unser Verständnis davon, was Freiheit ist, zu erweitern, sondern dass es eigentlich eher um die Frage geht, wie wird Freiheit ermöglicht? Und dann auch wieder eben, wie wird negative oder positive Freiheit ermöglicht? Also ich, wie gesagt, ich finde das gut, ja, ich finde das auch eine wiederum notwendige Überlegung, die du da gerade angestellt hast, aber ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich den Freiheitsbegriff ergänzt.
Ja, kann ich verstehen. Und ich glaube, du hast es, du triffst was, was ich nicht hätte besser formulieren können.
Danke für die Blumen.
Ja, genieß sie. Es sind die einzigen heute, die du kriegen wirst. Ja, nee, also ich glaube auch, ich habe vorher, als du deinen ersten Punkt gebracht hast, um zu sagen, naja, was ist denn das irgendwie mehr als negative Freiheit? Dass ich sagte, ja, das stimmt natürlich, da geht es um gewisse Abwehr. Abwehr von Prozessen, Dingen, Situationen, die es mir verunmöglichen,
genau,
durch die Tür zu gehen.
Genau.
Sozusagen. Insofern. Ja. Und ich dachte nur, als Antwort habe ich mir dann gedacht, ja, warum ich das so faszinierend finde, ist, weil dieses Bild des Türstehers oder diese Idee der Domination, die lenkt unseren Blick nochmal auf problematische Verhältnisse, die wir vielleicht jetzt allein mit dem Blick auf können wir jetzt tun, was wir wollen, nicht erfasst kriegen. Mhm. Weil es kann ja sein, dass wir gerade eben sowas wie Handlungsfreiheit, ich kann auf die Straße gehen und da jetzt irgendwie einen Kaffee trinken oder so. Aber es gibt möglicherweise, also das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, ja, vielleicht gehen wir gleich auf ein konkretes Beispiel über, aber jetzt bleibe ich nochmal allgemein. Also es gibt Verhältnisse oder Situationen oder Akteure vielleicht auch, Handelnde, von deren Gutdünken, von deren guten Willen ich abhängig bin. Das heißt, ich kann Freiheit genießen, aber möglicherweise droht ein dunkler Schatten über dieser Freiheit. Und ich glaube, darauf den Blick lenken zu können, ist der große Vorteil. Das ist aber, glaube ich, genau dein zweiter Punkt, den du genannt hast, ist, vielleicht geht es mit dieser Idee der Domination, der Beherrschung, gar nicht so sehr um jetzt einen neuen Freiheitsbegriff, sondern eher um so eine,
um
eine
das
neue
Wie.
Frage.
Ja.
Sozusagen das Wie, genau. Ja. Sozusagen, ja. Lass uns noch mal mehr drüber nachdenken, als jetzt, okay, wir bauen Hindernisse ab, wir bauen Gesetze ab. Ja, da sollen die Leute doch einfach machen, was sie können, dann ist Freiheit. Sozusagen, das ist so ein kruder, ich sage mal, FDP-Liberalismus. Oder ich weiß gar nicht, was, FDP, gibt es die noch?
Wen?
Genau, also insofern würde ich dir da sehr zustimmen. Ja,
wenn du das jetzt so beschreibst, ich hätte nämlich jetzt genau das nochmal bestärken wollen, ne? nach deiner Überlegung gerade eben, nämlich dahingehend, dass es dann doch noch mehr danach klingt, dass es eben eigentlich darum geht, wie kann ich denn jetzt negative und oder positive Freiheit ermöglichen oder garantieren, indem ich eben einen Blick darauf werfe, wodurch sie verunmöglicht wird. Und dann versuche ich sag jetzt mal ganz allgemein und abstrakt, Maßnahmen zu treffen, ja, die diese Verunmöglichung von negativer und oder positiver Freiheit eben wieder zurücknimmt. Ja. Aber dann kommen wir natürlich zu einer Frage, fast schon analog oder parallel zur Frage unserer Faschismus in den USA-Folge und Diskussion. Nämlich erstens, du hast von problematischen Verhältnissen für Freiheit gesprochen. Dann wäre natürlich die Frage, wie bestimme ich die? Also woran machen die sich fest, ganz praktisch, ja? Und zweitens, noch viel wichtiger, und da ist die Parallele zur Faschismusfolge, was tue ich denn dann konkret dagegen? Also wie sieht dann gewissermaßen ein republikanisches Programm zur Ermöglichung und oder Garantie von Freiheit aus? Ne? Das wäre ja dann die Anschlussfrage.
Ja, total, und ganz, ganz wichtige Fragen. Vielleicht darf ich einen kurzen Schritt zurückgehen dann da sozusagen von hinten auf deine Frage zu kommen. Also ich glaube, was ich eben auch als großen Vorteil dieser Idee von Freiheit als Nichtbeherrschung ansehe, ist, dass sie uns den Blick eben auf Situationen, aber ich hatte ja vorher gesagt, auch Akteure weitet. Mhm. Also ja. Unfreiheit liegt eben nicht nur dann vor, wenn ich durch ein Gesetz dazu bestimmt bin, bestimmte Dinge nicht tun zu dürfen und andere bestimmte Dinge tun zu müssen. So, das ist nicht das Einzige, wo unfrei ist. Es können auch soziale Verhältnisse, das Miteinander von Menschen, die jetzt eben nicht durch Staat und Gesetze und politische Autorität geprägt sind, mehr Unfreiheit in diesem Sinne oder zu Unfreiheit führen. Also ich glaube, ein Paradebeispiel ist der freie Markt. Ja? Und ich schätze den sehr und ich glaube, er ist ein großes Befreiungsinstrument in vielen Dingen.
Da liegst
aber
du falsch,
eben nicht,
mein Lieber.
Ja. Okay, jetzt kommt der zweite Teil. Nein, ja. Ich liege da nicht falsch, weil ich nämlich sagen würde, aber nicht uneingeschränkt. So, und ich glaube, diese Idee von Freiheit das nicht beherrschen kann, ist, uns zu zeigen, wo und ab welchem Punkt es eben zu Beherrschung von einer Institution, freier Markt, führt, die an sich dazu geeignet ist, eben auch Freiheit herzustellen. Und ich glaube, das tut sie. Auch der freie Austausch, glaube ich, und auch eine Arbeitsteilung, die dem zugrunde liegt, ermöglicht eben, dass du und ich unsere Präferenzen, unsere Wünsche, unsere Interessen erfüllen können im Austausch mit anderen, weil du was hast, was ich nicht habe und so weiter. Und dann geht es uns beiden besser. Aber ab einem gewissen Punkt, und ich glaube, diese Idee der Freiheit als Nichtbeherrschung, die gibt uns ein Kriterium dafür, ab welchem Punkt. Er führt es eben zu Unfreiheitsverhältnissen. Dann nämlich, wenn, und drum, jetzt komme ich auf deinen Punkt zur letzten Frage, auch Social Media, dann nämlich, wenn sich wie an den sozialen Medien, an den Firmen dahinter deutlich wird, wenn sich zeigt, dass das eben nicht Plattformen sind, die für das Allgemeinwohl zuständig sind, sondern die sich an die Machthabenden wenden und dann auch ganz schnell dabei sind, freie Meinung und freie Rede einzuschränken. Und dadurch wird, und wenn das dadurch erleichtert wird, dass sie eben ein Monopol haben, zum Beispiel. Ja. Natürlich sind auch Monopole bei liberalen Ökonomen irgendwie ein Problem. Aber also das ist nur ein Beispiel, um zu zeigen, wir müssen nicht, also die Frage ist nicht freier Markt ja oder nein, sondern freier Markt unter der Bedingung, dass es eben Freiheit als Nichtbeherrschung ermöglicht, und problematisch wird's ab dem Punkt, wo Menschen beherrscht werden oder eben dominated werden. So.
Aber das wäre nochmal eine andere Diskussion. Du weißt ja, was du kannst dir vorstellen, was ich genau an dieser Stelle sagen würde. Ja. Deswegen ist die Frage nach dem freien Markt nämlich natürlich schon relevant, weil man natürlich auch sowas sagen könnte, es gibt keinen freien Markt ohne Beherrschung. Mhm.
Ja.
Also, und das wäre dann sozusagen die Gegenthese, aber da wollen wir uns jetzt nicht, dann kommen wir in eine andere Diskussion rein, das können wir vielleicht nochmal in einer anderen Folge versuchen zu besprechen. Ich sehe, was du meinst. Also das wäre jetzt ja so ein Stück weit auch eine Antwort auf die Frage, wie bestimme ich problematische Verhältnisse für Freiheit? Ne? Und jetzt aber die Anschlussfrage, sozusagen die konstruktive, wäre wenn ich solchermaßen problematische Verhältnisse feststelle, folgt denn dann daraus? Also was tue ich dann dagegen? Was sagt der Republikaner, was dann zu tun ist.
Ja. darf ich wieder den Move machen und erst einen Schritt zurückgehen, um dann.
Du möchtest
auf
heute
Frage
nur
so
mehr Redezeit haben, Andreas.
Ich bin dann auch ganz kurz, ganz schön. Ich wollte nur sagen, also ich würde dein Problem, das du jetzt gerade angedeutet hast mit Bezug auf freien Markt, beziehungsweise die Frage, es gibt eben keinen freien Markt ohne Beherrschung, die würde ich ja umdrehen und sagen, es kann auch freien Markt trotz Einschränkung der Handlungsfreiheit darin geben. Also das wäre für mich sozusagen der Dreh. Du würdest kritisch äußern und fragen, freier Markt ist immer schon beherrschend. Ich würde sagen, nein, die Idee oder der Vorteil, das Schöne an dieser Idee von Freiheit als Nichtbeherrschung liegt darin, dass sie uns sagen kann, wir haben hier einen freien Markt vorliegen, der ist aber eingeschränkt durch Regeln. Und trotzdem ist es ein freier Markt, so wie wir ihn uns vorstellen, weil diese Regeln dazu dienen, also Freiheit zu schützen, das zu schützen, warum wir zuallererst diesen Markt eingelöst oder eingeführt oder
eben. Ja, das überzeugt mich nicht, aber das ist eine andere Diskussion.
Ja, ja, das ist eine andere Frage. Jetzt komme ich aber zu deinem Punkt. Tatsächlich gibt es da eine ganze Menge Ideen. Ein ganz wichtiger Punkt ist, für den Neorepublikanismus Institutionen einzuführen oder zu etablieren, ich sage mal robuste Institutionen, also wirklich standfeste Institutionen, durch die, mit denen und in denen es Menschen ermöglicht ist, Kontrolle auszuüben über die, die eben Macht haben und auch Einschränkungen vorgeben können. Also das ist eine Theorie, die sagt, wir brauchen Institutionen, um die Machthabenden einzuschränken, zu regulieren, zu kontrollieren. Das ist aber übrigens auch eine Theorie, das hatte ich ja vorher schon erwähnt, die eben auch sagen also nicht nur, wie soll ich sagen, horizontal Kontrolle möglich zu den Machthabenden, sondern auch vertikal, so umgekehrt. Also nicht nur vertikal zu den Machthabenden, sondern auch horizontal zu den Mitmenschen. Aber ich glaube, sowas wie Institutionen und ich rede schon wieder zu viel, gell, das ist ja vorher angemerkt, aber ich hätte mal oder ich kann mir deine Anschlussfrage vorstellen. Ja, was sind denn solche Institutionen?
Ja, dann brauche ich auch gar nichts mehr zu sagen. Kannst du gleich weiterreden?
nein.
Aber ganz im Ernst. Also natürlich wäre das jetzt meine Frage gewesen. Oder tatsächlich zu versuchen, mal ein konkretes oder halbwegs konkretes Beispiel für eine Institution zu geben, die dazu beitragen würde, Domination zu oder Beherrschung zu verhindern oder rückgängig zu machen oder aufzuheben, die also in diesem republikanischen Sinne tatsächlich für Freiheit sorgen würde. Hast du da ein konkreteres Beispiel oder kannst du dir da was vorstellen, wie das dann aussehen würde?
Nett, dass du fragst, Sebastian. Ich habe zufällig mal was vorbereitet. ich habe tatsächlich in Corona-Zeit habe ich mal versucht, diese Theorie oder diese Philosophie des Neorepublikanismus anzuwenden, weil ich glaubte, und das werde ich dir jetzt ganz kurz vorstellen, nicht ganz, aber ganz kurz vorstellen, weil ich glaubte, dass man damit eben wie so eine Brille hat, so einen Blick auf Verhältnisse, die uns aber eben auch ermöglichen, ganz konkret Änderungsvorschläge zu machen oder eben auch ganz konkret die Betonung auf bestimmte Institutionen und Prozesse zu legen. Insofern, wenn ich eine Minute noch habe, zu reden,
Zeit läuft.
Ich rede viel zu viel heute. Also pass auf, die Idee, die dahinter steckt, ist eben Institutionen zu haben, die es Menschen ermöglichen, Kontrolle auszuüben, das hatte ich ja schon gesagt. Und Kontrolle wird eben durch Herausforderungen politischer Handeln und politischer Prozesse, eine Anfechtung politischer Prozesse und dadurch wird es ermöglicht. Aber eben auch das gemeinsame Deliberieren, Diskutieren, Überlegen und dann Ergebnisse auch zu überprüfen. Und so sollen Menschen in den Stand versetzt werden, an Entscheidungsprozessen auch wirklich teilzuhaben. Ich denke mal, sowas wie die Autorschaft des Politischen, das ist eine komplexe Idee, aber das ist mir immer vorgeschwebt, sollte man mal analysieren. Also Menschen sollen wirklich Autor und Autorin des Politischen sein. Mhm. Also wie kann man das verstehen? So, und ich habe mir jetzt einmal gedacht, Corona ist eigentlich so ein ganz gutes Beispiel. Da hat man überlegt, ganz am Anfang noch, also hat man appelliert an die Menschen, Leute, bleibt zu Hause, das Virus grassiert und wenn wir alle daheim bleiben, dann hat es keine Möglichkeit, sich weiter zu verbreiten und dann haben wir die Pandemie oder das Problem schnell beseitigen. Das war nicht so, Menschen blieben nicht zu Hause und dann hat man eben sowas wie Ausgangssperren, wir erinnern uns alle noch, eingeführt. Wir mussten dann zu Hause bleiben ab einer gewissen Uhrzeit und man hat ja auch Impfpflicht diskutiert und so weiter. Und dann gab es sagen, diese doch bipolare Diskussion, ja, das ist jetzt Zwang, das darf man nicht. Und die anderen sagen, doch, das muss man so. Und ich dachte mir, das ist doch nicht die Frage, Zwang oder nicht Zwang. Zwang ist immer irgendwie dabei. Die Frage ist, wie du es vorher gesagt hast, wie können wir diesen Zwang ausüben? Und ja, ich glaube, da ist der Neorepublikanismus, glaube ich, eine gute Brille oder ein guter Leitfaden. Es sagt nämlich, okay, was brauchen wir für Institutionen? Wir müssen Menschen irgendwie ressourcen, wir müssen die ausstatten mit Ressourcen, mit Fähigkeiten, um eben sich auch an der politischen Debatte, am politischen beteiligen zu können.
Ja, ja.
Wir müssen wir brauchen Menschen, die eben auch bereit sind, das, was die Politik sagt oder die Machthabenden, die politische Autorität sagt, herauszufordern. Es braucht also irgendwie sowas wie eine Art bürgerschaftliche Tugend. Das hört sich komisch an, aber irgendwie so ein Mindset, das sagt, ich kümmere mich um unsere Gemeinschaft. So. Und dann glaube ich, so ganz, ganz konkret oder vielleicht am konkretesten sind eben sowas wie ganz wichtig für so eine nicht dominierende Gesellschaft sind Freiheit der Rede und Versammlungsfreiheit. So. Nur als Beispiele. Und jetzt kann man das, glaube ich, wirklich, oder ich habe das mal versucht, wirklich runterzubrechen auf das, was es für oder in Corona bedeutet. Was bedeutet das Ausstatten mit Ressourcen? Ich dachte da sowas wie die Risikokommunikation oder die Kommunikation, mit der man mit Menschen darüber redet, was das eigentlich für ein Problem darstellt, Corona, die war nicht so richtig ganz geeignet in jedem Fall. Ich erinnere mich, dass einmal ein der Ministerpräsident eines süddeutschen Landes in einer Presse.
Da gibt es ja nur zwei.
Ja, mal schauen, ob wir mal drauf kommen. Ja. Der hat mal in einer Presseerklärung dann gesagt, der hat irgendwie gesagt, was man jetzt tun muss. Und dann hat er gesagt, Gott segne unser Land. So. Als ob wir in so einem amerikanischen Endzeit-Apokalypsen-Thriller wären. Sozusagen. Ich dachte, das ist viel zu übertrieben. Das führt auch auf einen falschen Dampfer, irgendwie so darüber zu reden, weil wir jetzt dann alle Angst haben, dass die Welt morgen untergeht. Und ich glaube, das vernebelt den Blick. Das Zweite ist sowas wie bürgerschaftliches Engagement stärken oder auch fördern. Es gab es ja Nachbarschaftshilfen, Leute, die für die ältere Dame nebenan eingekauft haben. Man hat immer von Solidarität gesprochen. Wir sollen jetzt solidarisch sein, deswegen bleiben wir daheim. Und ich glaube, das war alles, glaube ich, der falsche Ansatz. Man hätte mehr sozusagen das Miteinander vielleicht stärken müssen, um zu appellieren an Leute, also wir können doch auch vom sozialen oder vom Gesichtspunkt der Republika herausdenken. Und dann hat man zu guter Letzt, hat man dann immer gesagt, ich weiß, dass da Leute mal demonstrieren wollten gegen die Maßnahmen. So, und da sind auch die Schwurbler draus entstanden. Aber hätte man vielleicht ganz am Anfang nicht gesagt, nee, ihr dürft nicht demonstrieren, Virus, ihr könnt nicht rausgehen, sondern gesagt, also eine Live-Demonstration vor Ort ist schlecht, aber wollen wir nicht irgendwie Maßnahmen ausprobieren und irgendwie digitale Townhalls, digitale Demonstrationen umzusetzen? Ich glaube, das wäre eine ganz andere Kommunikation, ganz anderes Bild gewesen. Und einfach zu sagen, auch in so einer schwierigen Lage können wir Protest nicht ausdrücken, war, glaube ich, schwierig. Was daraus entstanden ist, sind eben die ganzen Schwurbler und Querdenker, weil die dann irgendwie sich radikalisiert haben. Und ich glaube, das hätte man durch eben so eine neorepublikanische Brille in andere Bahnen lenken können. Und ich glaube, da zeigt sich eben, wie so ein Gemeinwesen dann auch vielleicht eben zusammenhält, ohne durch Beherrschung durchzogen zu sein. Jetzt habe ich viel zu lange geredet.
Alles gut. Also ich bin mir da immer noch nicht so sicher, ob ich das tatsächlich nachvollziehen kann, aber vielleicht grundsätzlich würde ich dazu sagen, was man einerseits festhalten kann, ist, so sind wir in das Gespräch eingestiegen, ist, dass der Republikanismus eben in der Gerechtigkeitsvorstellung sozusagen das, was ich da vertreten habe und auch weiterhin vertreten würde, sozusagen über das hinausgeht, nämlich weil er das, worauf ich zunächst mal fokussiere, schon notwendig voraussetzt, ne? Wo diese notwendigen Bedingungen für menschliches Wohlergehen nicht gegeben sind, brauche ich mir auch keine Gedanken über republikanische Freiheit zu machen. Ja, das ist, glaube ich, schon mal der erste Punkt. Es geht also sozusagen um schon Unterschiede im Ausgangspunkt hinsichtlich des beispielsweise Wohlstandes der Bürgerinnen und Bürger, über die wir hier reden. Und das Zweite, ich denke, das wurde auch nochmal ganz klar in dem, was du zuletzt gesagt hast. Also auch da verstärkt sich für mich nochmal, dass es eben um das Wie der Umsetzung oder des Erreichens von Freiheit geht und nicht primär um die Frage, was Freiheit ist. Ne? Und so sind wir auch eingestiegen. Ob das alles jetzt, so wie du es beschrieben hast, die Probleme, die wir dann mit Schwurbelern etc. zum Beispiel in der Corona-Zeit hatten, hätte lösen können, da bin ich tatsächlich nicht so überzeugt von, weil da, glaube ich, auch einfach andere Probleme eine Rolle gespielt haben noch. Aber das ist Spekulation, ne, Max?
Das ist auch nicht mein Claim sozusagen. Ja, auch wenn es sich so anhört, aber es ist keine empirische Aussage, was gewesen wäre, sondern genau. Ich wollte nur sozusagen den Fokus, den so ein neorepublikanischer Blick auf Non-Domination oder Beherrschung, Nicht-Beherrschung liefern kann, was der für Schwerpunkte setzt. Ja. Und nochmal, da stimme ich dir zu, das ist wahrscheinlich eben eine Frage auch der Ausgestaltung, aber sie kann uns vielleicht an der einen oder anderen Stelle was anderes sagen. Und vielleicht ist es auch gar nicht so sehr ein unterschiedlicher Ausgangspunkt, sondern vielleicht nur eine Präzisierung dessen, du hast vorher von Ausgangspunkten gesprochen, sozusagen, was gleich oder das Schwellenwert angeht. Ich glaube, es ist vielleicht auch eine Präzisierung oder ein eigener Blick darauf, wofür die Ressourcen, mit denen wir Menschen ausstatten sollen oder vielleicht auch Umverteilung dann legitimieren sollen, wofür die dienen sollen, nämlich damit eben Beherrschung vertikal und horizontal nicht ermöglicht wird.
Ja, sorry.
Genau. Super. Also insofern Zustimmung noch zu dir.
Ja, aber vielleicht belassen wir es auch an der Stelle mal. Und denn wir haben ja noch einen Gast heute, der sich viel besser noch mit der Materie auskennt als wir beide, schon deswegen, weil er die Theorie-Schule, nenne ich es jetzt einfach mal, des sogenannten Neorepublikanismus, ja, wenn nicht begründet, so doch wenigstens mitbegründet hat, das kann man, glaube ich, schon sagen, und seit Jahrzehnten sozusagen ganz tief im Thema drinsteckt. Die Rede ist von Philipp Pettit und den konnten wir gewinnen für unsere heutige Folge und den wollen wir jetzt doch mal befragen, was er uns zu den Themen, die wir diskutiert haben, vielleicht sagen kann.
Ja, wir freuen uns riesig, heute mit Philipp Pettit, einen der, ja, ich würde sagen, international renommiertesten zeitgenössischen Philosophen bei uns zu Gast zu haben. Geboren wurde er in Irland, war dann in Belfast und Dublin und dann Philosophieprofessor in Bradford in England und dann ist er 1983 an die Australian National University in Canberra gegangen, wo er viele Jahre lang war und da unter anderem eben den Neorepublikanismus oder wie er es eben auch nennt, den Civic Republicanism vorangebracht hatte. Seit 2002 ist er dann Rockefeller University Professor of Human Values an der Princeton University und seit 2012 teilt er diese Position mit einer Stelle als Distinguished Professor of Philosophy an der Australian National University eben in Canberra und wie ich glaube in seiner E-Mail-Signatur oder auf der Homepage gelesen hat, macht das so ziemlich richtig im Winter. Ist er in Australien, dort ist nämlich da dann Sommer und im Sommer in Princeton. Das ist eine sehr geschickte Aufteilung, oder? Genau, sein Werk ist wirklich umfassend und ich kann ja nur ein paar nennen. Eben Republicanism, 1997 erschienen. Ein Buch, über das ich auf diese Philosophie gestoßen bin und das mich sehr, sehr fasziniert hat und das nach wie vor tut, ist 2012 erschienen, On the People's Terms, a Republican Theory of and Model of Democracy. Und diese Idee hat er dann auf die internationale Politik übertragen in Just Freedom, A Moral Compass for a Complex World, 2014 erschienen, jüngst erst, das ist eigentlich auch für uns interessant, ich habe es noch nicht gelesen, 2023 erschienen, The State. Ja, das wären jetzt alles nur, oder das sind erstmal nur Bücher zu Philip Pettits politischer Philosophie. Er arbeitet darüber hinaus aber wirklich in einer Vielzahl anderer philosophischer Gebiete. Also auch Leute aus der Metaphysik oder der Philosophie des Geistes kennen ihn. Und das finde ich so spannend. Und auch da hat er wirklich bahnbrechende Arbeiten geleistet. Einen guten Überblick bietet eine Festschrift, die 2007 auch von renommierten Namen Geoffrey Brannan, Robert Goodin, Frank Jackson, Michael Smith erschienen ist. Common Minds ist das Buch überschrieben. Er ist auch, und das ist auch super spannend, praktisch tätig gewesen, nämlich als Berater des ehemaligen spanischen Ministerpräsidenten José Zapatero, hat wissenschaftlich sehr viel erreicht, viele zahlreiche Ehrendoktorate und ist Mitglied vieler wissenschaftlicher Akademien. Und jetzt ist er in der Dissenspflege. Herzlich willkommen, Philip Pettit. Meine erste Frage beinhaltet ein kleines Gedankenexperiment. Stellen Sie sich doch mal vor, Sie wachen morgen auf und die Präsidentin eines gerade neu gegründeten Staates ruft Sie an. Sie möchte eine Verfassung schreiben und weil sie ihre Arbeiten kennt, möchte sie eine neorepublikanische Verfassung für ihr Land gestalten. Was wären denn die drei wichtigsten Institutionen, die Sie in dieser Verfassung verankern würden?
Oh, very good. Well, there are two aspects to the problem of domination within a country. We're going to forget about international relations for the moment. And within a country, obviously, people can be dominated by other people or by private corporations or by churches or whatever. That's one problem. I think of it as the problem of domination of some citizens by others. But in a way, the primary problem is the problem of domination by the state itself. The state and the law, ideally, in the neo-republican vision, would protect people and secure people against the domination by other citizens or by private corporations or groups. But of course, what's equally important is that this very body that secures people against the domination of other citizens, doesn't itself have a dominating power over citizens. Now, any state and any system of law is necessarily coercive, so it does have to impose on people's choices in various ways. Ideal as we think of it, it should only impose in a way that's required for people to enjoy non-domination, freedom in that sense, vis-a-vis one another, but also a system of law that ties the hands of government so that it can't just impose as it wishes on people. In the neo-republican and republican tradition, which after all goes back to ancient Rome, the idea of a dominating power is an agent or an agency like the state that has the power of interfering in the lives of another, which is arbitrary. And they mean by arbitrary that power can be exercised by the power holder more or less regardless of the wishes of those on whom it is exercised. Now, if we agree that the state has to interfere in order to lay down law, ideally a law that will actually protect people against private domination, the problem is, how can we stop it dominating publicly? How can we stop it being a dominating power of interference? And the answer to that, very briefly, and I'll give it in just one line, and maybe then we can talk about the details. The answer to that is that those on whom the law is imposed, in other words, citizens, must have a pushback power against government, so the government can't just legislate as it wishes, on an arbitrary basis. It's got to legislate and interfere only on the people's terms, on the terms that, under various institutions the people, ordinary people, effectively impose on government.
Ja, vielleicht gibt uns der Blick auf die Realität jetzt nochmal die Gelegenheit, das noch etwas zu präzisieren. Wenn wir derzeit in die Welt schauen, dann sehen wir, was man eine Erosion vieler demokratischer Institutionen bezeichnen könnte. Die klassischen Medien als die vierte Gewalt werden ersetzt durch politisch gefärbte Influencer. Wahlgesetze werden so angepasst, dass der Gegner keine Chance hat zu gewinnen. Und Gerichtsurteile werden einfach ignoriert. Würden Sie sagen, dass das alles eigentlich Institutionen sind, die vor Beherrschung oder Domination schützen? Und sind jetzt die gerade genannten Entwicklungen eigentlich Paradebeispiele dafür, dass bald Beherrschung oder eben Domination droht?
I agree entirely with that suggestion. So let's go back to the person who rings me up and asks me to devise a constitution for their state. A task which it would be intriguing to get, but in a way, too daunting to take up. However, here is a sketch of what I would say to that prime minister or president who asked to devise a constitution. I would mention about private domination and the importance, of course, purpose of law in securing people against private domination. But then I would say, what the Constitution is essentially about is devising a system of government which allows government be effective in pursuing its role, but which also contains government, imposes on government the restraints that answer to the interests and the wishes of people as a whole. So what are those constraints? Well, I would say there are two traditional constraints that we can think of as devised to restrict the power of government and to make it at least controllable by the people, to make it susceptible to the control of the people. And those two, the main two, I would say, are rule of law constraints on the one hand and checks and balances on the other. Remembering that these two institutions have been hailed or celebrated in the long republican tradition, both of them, going right back to Rome. So the idea of rule of law constraints are constraints that ensure that, for example, people understand what the law is, are able to follow the law so that it's not retrospective, for example. But equally, constraints that ensure that government cannot legislate at will, and that the different agencies of government have to converge on a uniform interpretation of the law. That's the rule of law constraints, very roughly. They're very important. So see, it's a German at the Rechtsstaat, but maybe it's a slightly different ideal, I'm not sure. On the other hand, checks and balances are really important, and that means simply that there are different agencies within government that to a certain extent compete with one another. They're not just part of a cooperative bunch, so to speak. So the courts, for example, will challenge the legislators or the executives, the administration in the interpretation of a law if they think that that law, well, for example, it breaches constitutional constraints that have been laid down, or indeed with the executive if you think that the executive is interpreting the law contrary to the intentions of legislators. That sort of competition within the system of government is really important. Now, traditional absolutists, and I would say the same is true of today's autocrats, they want to argue that in order for a state to be effective, there has to be a single center, of control within the state. And they usually use the word sovereign, a word introduced, by absolutist thinkers in the 16th century. And they say there has to be a single source of law Of course, if you have a single source of law, what Republicans are always worried about in ancient Rome, in the versions of republicanism that you got in medieval cities like the northern Italian cities, like the cities of the Hanseatic League, for example, in German, and of course in revolutionary England of the 17th century, and in revolutionary America of the 18th century. What you found in all of these cases was an emphasis on the fact that you had to have, you could not have a single sovereign within the state, because then that sovereign could legislate as they wished. What they argued for instead is you had to splinter, you had to divide the arms of government. For example, you had to have courts that are separate from the legislature, and you had to have in the administration officials who often check and balance one another. For example, in ancient Rome, they always insisted that at every level of administration, you had a number of officials who competed with one another. They were elected, but they weren't elected as a team. They were elected individually. So you had two consuls, for example, and as you went down the levels of the administration, I think at the lowest level, you had 40 different. Now, that's replicated in our current democracies, our well-functioning democracies, where you do have, obviously, the independence of the judiciary. That's absolutely crucial. And a system of government that under which administrators can be checked and balanced by other administrators. And, of course, the administration can be checked by the legislature. And it's those sorts of tensions, it's those constraints, bonds within the arms of government, the agencies of government, that mean that government can now be controllable by the people. It doesn't give the people control. I'm talking about two background necessities in the Constitution now, the rule of law constraints and the checks and balances. It doesn't give the people control, but it makes government controllable.
Jetzt ist einer der grundlegenden Begriffe Ihrer Theorie schon gefallen, der Begriff der Domination oder wie man im Deutschen vielleicht sagen könnte, der Beherrschung. Und Sie verstehen Freiheit ja im Wesentlichen als Non-Domination, also als Nicht-Beherrschung durch andere. Demgegenüber gibt es jetzt ja viele, die sagen würden, dass Freiheit aber eigentlich entweder darin besteht, tun und lassen zu können, was man eben so will. Das wäre gewissermaßen die Idee negativer Freiheit, oder dass Freiheit im Sinne positiver Freiheit in irgendeiner Art von Selbstverwirklichung vor allen Dingen besteht. Wie würden Sie denn einem Laien erklären, was der Vorzug von Freiheit als Non-Domination ist, was der Vorzug von einem Freiheitsverständnis als Nicht-Beherrschung ist?
Well, I usually, when I'm challenged on this, what I usually do is take some examples of a case where you have domination without interference, and the cases where you have interference without domination, and then ask people, on their own reflective thinking, are these people free? So let's take the example of a case where there's domination but no interference. An example I often use is from Henrik Ibsen's play A Doll's House, where at the beginning of the play you have a husband, Torvald, and his wife, Nora. They've just married. Torvald is a young banker and quite reasonably wealthy, not very wealthy, but he's devoted to Nora. Now, under Norwegian law at the time of the play, Torvald has a lot of power over Nora. So, for example, he can determine what she wears, what friends she makes, whether she can leave the house and to do what, perform what activities. And what religion she practices, he's got really total power over her and a power of interference. However, Torvald doesn't actually interfere with Nora. So he's got domination, he's got a power of interference, but he doesn't actually interfere. I say, and I've asked audiences in many parts of the world, is Nora free? And almost unanimously, people say, well, of course she's not free. And of course, what they're seeing, what they're, I think, intuiting, is that she is subject to the will of Torvald, even though he's not actually interfering with her. She's subject to the will in the sense that should his will change, should he fall out of love with her, should he become more nasty or whatever, then she's in trouble. So she hangs on, she depends on his self-restraint, his will. And that means that she's subject to the will and not free. The other example of where you have interference but not domination, I usually ask, this is not the happiest of examples maybe, but imagine a group of people who are in they're elderly and they're in need of care and they don't have families to look after them, and they enter an institution where they're looked after by the administration, the management of the institution. Now, that management is certainly going to interfere in their lives in setting up, you know, visiting times, times of meals, lights out, you know, what they, there are all sorts of ways in which the management has to decide. Now, that's certainly interference. Is the power of the management an arbitrary power of interference? Well, it might be, in which case it would be truly awful. But you can imagine a situation, an institution like that, where the patients, the residents have gotten together and they've established broad guidelines on which the management should act. So, for example, broad guidelines on the times of meals, on the sort of food they're given, on the visiting rights, on the opportunities for leaving on an expedition with other residents or whatever. And insofar as they really did lay down these guidelines and management was forced to follow, it might be forced to follow because otherwise it's a private institution and the people would fire the management, or they might be forced to follow because it's a state institution and the law requires the management to follow what the residents dictate. But I would say in a case like that, and again, it's a matter of intuition, and I invite you and others to think about it. In a case like that, the residents of the institution, I think, would not be dominated, would not be unfree. I mean, it's of necessity, physical necessity, that they have to live in an institution like that. And that itself doesn't dominate them. That's just a bad luck, as were a natural necessity, an inevitability. But they do impose their terms on how they are interfered with by the management that has to be there. Now, if I could use that to return to the earlier question about setting up the constitution.
Mm-hmm. Very good.
Or if the first thing to do would be to make the government controllable. I think by analogy of this institution, you might think of the management being made controllable by virtue of internal constraints on how they operate, rule of law constraints, and maybe even checks and balances constraints, with different elements within management having to give the okay to what other managers do. But of course, making the management controllable or making government controllable doesn't yet give people control. So I would say that what's really important is that having made the government controllable, that there are institutions, institutions that enable people to exercise control. Now, what are those institutions? Well, I would say, first of all, there has to be a constitution that is popularly ratified or at least subject to popular rejection and not actually rejected. So it's there by virtue of the people being happy with it. And that constitution has to impose certain constraints on what government can do. That's absolutely essential. But beyond that, there has to be a power of contestation on the part of ordinary people, that they can challenge what those in government do, whether by the courts or by means of writing a letter to the press, you know, or going on media, and also by means of, if that's required, by protest demonstration in the streets. There has to be a pushback, contestatory channels of power. So constitutional control, there has to be contestatory control that's available to people. And here, of course, is the most distinctive mark of democracy. There has to be selectional control over who is to be in government. Mm-hmm. Now, I think when it comes to selectional control, I think I'm probably going on too long at this point, but let me say very briefly, there are some agencies of government which are very general in their domain of power, and I'm thinking of the legislature and the top administration. They can legislate or introduce policies on just about any aspect of the society. So call them domain general agencies. I would say in general, domain general agencies ought to be elected. So in the normal pattern of open competitive elections. But I think on the other hand, it's really important that there are other officials. Again, if you've got checks and balances, there are bound to be other officials. So, for example, there should be officials that say where the boundaries of an electoral district ought to be drawn. There should be who can check the legislatures or the administration saying, no, you can't change the boundaries. We dictate what the boundaries are. There has to be a central bank, I would say, that dictates interest rate policy. In both of these cases, you have to take the power away from those you elect, away from the domain general authorities, because they have a conflict of interest. Legislatures have an interest in drawing the boundaries to suit them. And again, they have an interest in setting interest rates to suit them. When the selection issue comes up with how do we select the members of the central bank? How do we select the members of the electoral commission? How indeed do we select the judges? Because judging on whether the law has been broken, that's also, it's not a domain general task. It's a very specific task. These three things, the judiciary, the central bank, the electoral commission, they're examples, I would say, of domain-specific authorities within government. Checks and balances mean they ought to be independent. How ought they to be selected for? Well, I would say they should not be elected. Because once you elect, say you elect judges, you give judges a motive to do something other than the specific job they've been given. It gives them a motive to want to be re-elected. That's a bad thing because it will bend them away from interest in interpreting the law as it is on the books. And similarly, those in the central bank, you elect them, they've got an interest now in re-election, pleasing people. And that may be the last thing you want because you want a central bank to think longer term. And similarly for the electoral commission. But similarly for a whole range of institutions of government, domain-specific agencies, which are part of the checks and balances arrangement, it's important that they are selected under public gaze, but they should not be elected. I would say, like the other agencies I'm thinking, Bureau of Statistics, you know, an agency that gives information about the state of the economy. These agencies, like the judiciary, like the other ones I mentioned, they ought to be appointed to by the elected authorities, but under very strict constraints that are laid down in law. So it ought to be transparent. There ought to be a possibility of independent challenge of nominations or of selection. And they ought to be subject to constraints in the exercise of their office, be that of judges or giving electoral agents or our central bankers, they ought to be given strict constraints as to how they fulfill their job. So I would say, I've taken too long now in answering that question and going back to Andreas's question, but broadly speaking, domination is different from interference. And by our intuitions, I think, we worry about domination even without interference. And we needn't worry so much, we worry a little bit, about interference without domination, because you have to continue to work to make sure the interference, as of government, is not dominating. And then when it comes to ensuring that government doesn't dominate publicly, you have to have the checks and balances and rule of law constraints to make government controllable. And then you have to have avenues of constitutional control, contestatory control, and selectional control over those in government.
Ja, ich glaube, wir haben jetzt ein ganz gutes Bild von der Verfassung dieses neuen Staates, über den wir vorher sprachen. Und wir haben jetzt gerade an einigen Beispielen gesehen, dass die Freiheit als Nichtbeherrschung oder Non-Domination womöglich Aspekte von Unfreiheit erfasst, die die anderen Begriffe eben nicht erfassen. Ich würde jetzt noch mal gern einen Blick auf die Bürgerinnen und Bürger werfen. Sie hatten ja gemeint, dass sie das Regierungshandeln anfechten sollen oder anfechten können sollen. Insgesamt scheint es, und darauf deutet eben dieses Anfechten oder diese Anfechtungsfähigkeit hin, insgesamt scheint es, als würde der Neorepublikanismus sehr viel von Individuen verlangen. Etwa, dass sie sich stets um die Res Publica, die öffentliche Sache, das Gemeinwesen, kümmern und Checks und Balances ausüben sollen. Meine Frage wäre, ist das nicht zu viel verlangt? Sind Menschen nicht vielmehr zumeist an ihrem eigenen Leben interessiert, verfolgen eben individuelle Ziele und Interessen und haben nicht so sehr das Blick oder überlegen nicht so sehr aus dem Blickwinkel des Gemeinwesens der Res Publica heraus?
Well, okay, so I certainly think that to design a state that would work well only if people were highly virtuous in every position and would be disastrous. There's a long tradition, and it's actually a strand in the Republican tradition, that's been expressed as follows, that we should devise institutions that would survive even should people prove to be knaves, even should people prove to be evil. In other words, devise institutions to protect us against failures of virtue. I'm sorry. Now, that's an extreme possibility, and that's built on a very, very pessimistic view of human nature. That, so to speak, you think the worst, and people are going to do the worst, and what you do is devise institutions that will even keep them, so to speak, in under a beneficent order. I'm inclined to think that human nature is neither wholly virtuous, certainly, nor wholly vicious. And that I think we're a mixture of both, most of us. We do respond to the needs of other people, you know, when they become visible to us, I think quite spontaneously, most of us. But of course, we do have a deep concern for our own welfare. Now, in the Republican tradition, there was a dual emphasis. One was you had to have the institutions like those I've talked of. I said in the long, even the Roman tradition, right back in ancient Rome, there was a belief in rule of law constraints, there was a belief in checks and balances, and there was there were elections of various sorts, and there was a lot of contestation, you know, of those in government. So you had all of that, and it was important to the Romans and to those who theorized in Rome at the time, that you had those institutions in place. But it was equally recognized that unless people were willing to play a part in running those institutions, then they could easily collapse. So there was always a fear of corruption. I mean, we are all corruptible, I would say. We're not all corrupt, but we are corruptible. And you have to have institutions that guard against the possibility of corruption. But if the institutions are to do really well, the tradition always said you had to have citizens who displayed civic virtue. Now, the Roman idea of civic virtue was of each citizen, so to speak, knowing what was happening in the state and being prepared to challenge and so on. Of course, usually it was only those who were relatively rich who could do that and were in the senatorial elite. But that idea of an individual civic virtue, that was important as well as the institutional emphasis. Now, what I think in today's world, where the state is so complex, no one can keep an eye on what's happening in all areas of government. And I think we have, so to speak, necessarily a division of civic labor. And I think that it is social movements and NGOs, non-governmental organizations, that often play the role, like a prisoners' rights organization looks at the treatment of prisoners in prisons. Various women's movements looks at the treatment of women, children's rights movement, and employee-arranged consumer associations. These are all focusing on different aspects of government. And the people in those within those organizations, they are often expert on what's happening and they keep a good eye on it. And I think it's up to us as a citizenry to either take part in one or more of those social movements or organizations, or at least contribute to them financially when we can't take part ourselves. And I think this would make for a really important pushback, contestatory pushback, on the part of a citizenry who are prepared to put in the hard hours, or if not the hard hours, as in working, at least their money in supporting those organizations. However, it has to be said, all of that, the effectiveness of a system, for example, of civic organizations that are keeping an eye on government, the effectiveness of those organizations is always going to be dependent on there being a media that is really itself reliable. And that probably takes us on to another question.
Ja, natürlich. Das ist natürlich eine Steilvorlage für die Frage, ob Sie die Rolle von Medien in diesem Zusammenhang noch mal ein bisschen näher erläutern könnten.
It's very important, I think, that there are public media, of course, that are reliable. Mm-hmm. Myself, I think that a state-sponsored, broadcaster, mm-hmm. that is at arm's length from government, again, checks and balances, mm-hmm. is really quite important. But I think equally there have to be private media organizations that are generally independent and where there isn't a monopoly of power. That's a necessity, I think, in any working republic or democracy, because then that will echo the contestation of these NGOs, for example. It'll mean that there is a disarray of knowledge within the society of what's going on. But on the other hand, there's the issue of social media, where I think we have a real problem at the moment. And I don't have a ready solution for that problem, but, there's a sort of anarchy. The traditional problem with the media was the problem of despotism, having just one single voice. Mm-hmm. And it was in that context we all emphasized the importance of freedom of speech and information and so on. But actually, there's another problem when you get so many voices and such anonymous voices that, so to speak, no one can hear anybody else, and they divide up into different groups. That would also be really very, very bad news, I think, for our democracies. And I think that's an issue we have to think about head on. Mm-hmm. I think we also have to, the background to all of that is that there has to be a good understanding of what the state is about and how it's supposed to serve us. And that goes back to education and the need for an education in civics. But it seemed to me the picture of a functioning republic is going to be Yeah. Just too empty without some emphasis on informational flow and how that's, and the flow of understanding on the part of ordinary citizens.
Ja, Philipp, vielen, vielen Dank dafür, dass du in die Dissenspflege gekommen bist. Ich denke, das war wirklich eine ganz hervorragende Vertiefung dessen, was Andreas und ich diskutiert haben, und hat auch für uns und ich hoffe auch für unsere Hörerinnen und Hörer die neorepublikanische Sicht auf einige der Punkte, die wir diskutiert haben, noch einmal fundiert und sehr hilfreich dargestellt. Ich ganz persönlich habe auch viele Anregungen erhalten, über die wir uns dann aber vielleicht nochmal unterhalten müssen, Andreas.
Okay, real pleasure.
Ja, das war ja richtig spannend und hat, glaube ich, perfekt angedockt an die Themen, die uns jetzt so umgetrieben haben, oder? Fand ich total spannend, ja. Das jetzt tatsächlich nochmal von einem der Urheber oder maßgeblichen Figuren auch aus der Debatte um den Republikanismus oder Civic Republicanism zu hören.
Ja, das geht mir auch so. Ich bin, glaube ich, immer noch nicht hundertprozentig überzeugt, aber dazu machen wir dann nochmal eine eigene Sendung.
Ja, wen muss ich denn noch liefern, dass du überzeugt bist?
Ja. Genau.
So Autoritätsargument. Ja.
Ja, genau. Also ich weiß nicht, ob das jetzt mit deiner republikanistischen Überzeugung so gut zusammenpasst, aber genau. Aber gut, wir denken nochmal drüber nach. Tatsächlich bin ich jetzt auch total angefixt, das aktuelle Buch von ihm mir nochmal zu Gemüte zu führen. Da möchte ich auf jeden Fall reingucken, und vielleicht machen wir darüber ja auch nochmal eine Sendung. Wer weiß, wir werden es sehen.
Ja.
Genau. Aber, Andreas.
Aber, wir werden ihm auch unsere Musiktipps zukommen lassen, wenn sie ihn denn interessieren.
Genau, genau.
Also,
jetzt haben wir ihn gar nicht gefragt, ob er einen Spotify-Zugang hat. Aber gut.
Und was sein Musiktipp wäre, vielleicht müssen wir das unsere Gäste auch mal fragen in Zukunft.
Das stimmt. Das wäre eigentlich eine gute Idee. Ja. Samuel hat es ja gemacht letzte Woche.
Ja, genau. Also, darum denke ich da gerade an. Ja, aber wir kommen zum Höhepunkt, zum zweiten Höhepunkt dieser Sendung, nach diesem grandiosen Interview, nach diesem grandiosen Gespräch zu den Musiktipps. Hast du was dabei?
Ich habe was dabei, ja. Also,
dann schieß doch mal los.
Du hast ja das Jahr 2026 zum Jahr der Schnulzen ernannt und ausgerufen. Und ich dachte mir, okay, so ist's. Der Andreas will das so, dann kriege ich das jetzt. Wobei, und damit bewege ich mich zugleich auch, würde ich fast schon sagen, in ein Stück weit in den Mainstream. Bin mir nicht ganz sicher. Also ich bin mir weder sicher, ob die Bezeichnung Mainstream noch eher zutreffend ist, noch ob die Bezeichnung Schnulze schlussendlich zutreffend ist. Das Lied, was ich heute empfehle, und die Band, die ich heute empfehle, hat mitunter etwas sehr Schnulziges. Und ja, kann sich ja dann jeder selber ein Bild von machen. Text, Musikschere oder so, ich weiß nicht. Also einfach mal reinhören, kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen.
Ja,
ich möchte heute empfehlen eine Band, die bestimmt viele von euch schon kennen. Und zwar die Band Wanda. Eine österreichische Alternative Rock Band, würde ich es jetzt mal nennen. So, die es auch schon viele Jahre gibt. Ich würde mal sagen, mindestens 10 Jahren habe ich von denen mal ein Konzert auf dem Hamburger Kiez gesehen, und es hat mich total angefixt.
Cool.
Und von denen empfehle ich heute das Stück, 2017 erschienen, Columbo. Der Kommissar Columbo. Genau, also hört rein, ist auf der Playlist oder auf den Playlisten, und viel Spaß. Heute kann man das auch mit einem schlechteren Kopfhörer hören.
Ja, also, genau. Und die Hausaufgabe wäre, dass wir mal überlegen, ist das ein Liebeslied oder ein Schnulzenlied oder nicht?
Eine Schnulze, das war ja angesagt.
Genau. Ja, dadurch, dass ich mich hier als den Dominator in Sachen
Schnulzen.
Definitionsmacht über Schnulzenlieder sehe, werde ich da genau hinhören und dir das Ergebnis dann mitteilen.
Ja, beim nächsten Mal.
Bin ich
bitte
gespannt,
also,
freut mich.
Das wird das nächste Mal wissen dann. Ob das eine Schnulze ist.
Ah, alles klar. So. Gut, genau. Nee, vielen Dank. Freue ich mich. Finde es gut. Die Richtung, die wir heute haben, und bin gespannt. Ich habe auch was dabei. Ich habe tatsächlich auch überlegt, weil ich ja mich doch dann auch beeinflussen lasse von dem, was du sagst. Und du warst immer bei diesen Schnulzen nicht so. Und dann hatte ich auch überlegt, jetzt auch die Tage, ob ich dieses Jahr auch zum mehr Reggae und Dub bringen soll.
Jetzt auf einmal. Jetzt habe ich mich gerade darauf eingelassen.
Ja. Aber du siehst, heute bin ich mal, und dann habe ich ja, das wollte ich noch dazu sagen, dann haben wir ja, wie wir eingangs schon erzählt haben, eben hier auch das Konzert gehabt, neulich, und wir spielen ja eben auch Ska und Ska-Punk, und das hat mich dann einfach den Entschluss fassen lassen, heute eine Band dir oder ein Stück vorzuschlagen, das irgendwie all das vereint. Die wurden schon mal...
Also Schnulzen und Ska-Punk, oder?
Nein, Schnulzen nicht. Heute, also Schnulzen heute nicht, sondern die ist dann mehr doch Ska und Dub, aber jetzt dann auch Punk, und also wird sich gleich auflösen. Die Band wurden schon mal die Beach Boys der 90er Jahre genannt.
Oh, mir schwand.
Und das, also bringt mich auch, ich wollte mit dir nach Kalifornien reisen, nicht unbedingt in die 60er, aber da wollte ich ja auch mit dir, aber jetzt reisen wir nach Kalifornien, ja, da die Referenz an die Beach Boys der 90er, eine Band, die, finde ich, auf eine ganz wunderbare Weise eben Reggae, Ska, Punkrock miteinander verbindet, die es lange nicht mehr gab, nach den 90ern und inzwischen wieder. Die haben, glaube ich, letztes Jahr eine EP rausgebracht, weil der Sohn des früheren Sängers jetzt da singt. Es handelt sich um die Band Sublime. Die gab es in der Urbesetzung bis 96, und dann ist der Sänger aufgrund einer Überdosis gestorben. Und die haben so ein paar richtig gute Hits, und die haben, das kommt auch nochmal, die wurden auch richtig gut verdubbt, aber das machen wir ein anderes Mal. Und ich habe heute ein Lied mitgebracht, das ich insgesamt ziemlich cool finde. Das ist die Melodie, auch der Text ist eine Vertonung eines Psalms. Den finde ich, der hat mich immer schon geflasht, muss ich sagen. Also der Text und auch die Melodie, und das Lied habe ich euch mitgebracht, du wirst es vielleicht schon erahnen haben, es ist Rivers of Babylon, das Stück.
Ja,
Die Erfinder dieses Stücks, die bringe ich auch nochmal, das kann ich jetzt schon mal ankündigen. Aber heute die Version von Sublime, Rivers of Babylon.
Jetzt habe ich einen Ohrwurm, Andreas. Ich habe noch
So ist es, exakt, genau. Aber bitte nicht diese Bonnie M-Version, sondern die richtig guten. Das ist ein Reggae-Stück. Tatsächlich hat in der Erfindung die Rastafari irgendwie groß machen wollen. Und Sublime eben, die docken da an diese Tradition. Und das finde ich, das ist eine super Version. Das bindet sich auch so ein bisschen zurück an die heutige Sendung, denn es gibt auch den Versuch, in dem 2010 erschienenen Buch zu sagen, also die jüdische Kultur ist eigentlich ein Vorgänger oder hat einen starken republikanischen Einfluss auf die europäische Kultur gegeben, weil eben die Republik im Gegensatz zur Monarchie so stark gemacht worden ist. Also insofern habe ich jetzt versucht, auch inhaltlich über Rivers of Babylon hier die Rückbindung zu finden. Ich weiß nicht ob es gelingt. Das ist auch völlig wurscht. Ja. Das Lied ist einfach geil. Hört es euch an. Sublime, Rivers of Babylon.
Das mache ich auf jeden Fall. Dann schlafe ich heute gar nicht mehr, weil der Ohrwurm nicht mehr weggeht. Aber gut. Genau so. Ja, sehr gut. Vielen Dank, Andreas, für diesen Ohrwurm. Nein, also findet ihr auf unseren Listen, und die Playlisten findet ihr natürlich über unseren famosen und exorbitant ausgreifenden Linktree, über den ihr auch Zugriff habt auf alle unsere Social-Media-Kanäle. weiterhin auch
ja, Ex. Das haben wir vergessen, gell?
Ja, das haben wir vergessen.
Ja, stimmt. Da sind wir in der Bringschuld.
Da sind wir in der Bringschuld, ja, oder in, ja, egal. Also ihr findet uns da und wir freuen uns über jedweden Kommentar, Anregung, Kritik. Schreibt uns, haut uns die Social Media Postfächer und alle anderen auch voll mit Anregungen, Kritik. Ja, Andreas, hast noch was?
Sebastian, ich habe nichts mehr. Ich habe jetzt Feierabend.
Ich auch. Ich muss nur noch sagen, bleibt im Diskurs und pflegt den Dissens.